Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Kongress für bewusste und selbstbestimmte Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Gast, das ist der liebe Dr. Friedrich Graf. Er hat schon viele Bücher geschrieben, sowohl für Fachpublikum als auch für Laien. Sehr empfehlenswerte Bücher und er ist Arzt. Und erzählen Sie doch kurz selber. Hallo, erstmal, lieber Dr. Graf. Ja, und erzählen Sie doch kurz, was Sie machen und wie Sie auch dazu kamen, was Sie jetzt machen.
Ich bin nach dem Medizinstudium in die Geburtshilfe reingeraten. So im Sinne der Orientierung, auch über das praktische Jahr nach dem Studium. Und habe da mich am richtigen Platz gefühlt. Ich weiß noch, die erste Geburt, die ich erlebt habe, die war so harmonisch, dass mir schon die Tränen flossen. Und dann war klar, dass ich in dieser Richtung meinen Schwerpunkt lege. Das Ganze war aber schon während des Studiums im Zusammenhang mit der Homöopathie geplant. Ich habe also eine Homöopathieausbildung in Freiburg gemacht. Der Herr Gerhard Köhler, der lebt nicht mehr, der ein wesentlicher Lehrer von mir. Und der Jürgen Becker, der lebt auch nicht mehr, war der Zweite. Das war eine spannende Ausbildung. Und die dazu führte, dass ich 1983 und dann mit allen Voraussetzungen für die Frauenarztfachprüfung, die ich aber dann nicht gemacht habe, weil ich Allgemeinmedizin machen wollte. Ich wollte immer den ganzen Menschen und die ganze Familie behandeln und nicht nur eine Auslese, die ins Fachgebiet passt. Habe ich mich 1983 mit klassischer Homöopathie in einer Kassenpraxis niedergelassen, in Mülheim, Südbaden, zwischen Freiburg und Basel, um Gynäkologie, Geburtshilfe, Hausgeburten habe ich begleitet, 15 Jahre. Bin also zu jeder Frau, die ich in der Schwangerschaft betreut habe, auch zur Geburt gefahren, wenn sie zu Hause gebären wollte. Und dann die Kinder weiter versorgt. Also schon von Geburt an, U1, U2, U3. Das sind alle die dann immer bis zur letzten Jugenduntersuchung stattfinden. Deswegen habe ich auch Kassenmedizin gemacht, damit das für die Patienten jetzt keine kostspielige Angelegenheit wird, mal Homöopathie zu erfahren. Ich konnte also mit den Kassen, von den Kassen geforderten und aber auch bezahlten Untersuchungen, also wunderbar die körperliche Medizin vereinen mit der geistig-seelischen Herausforderung, die Homöopathie gut aufgreifen kann. Das Ganze hat Ausmaße angenommen, dass ich über 90% meiner Patienten, also der Gesamtpraxis, in der ich immer noch tätig bin. Ich bin dann 1990 nach Plön in Schleswig-Holstein umgezogen, nachdem eine Auswanderung auch nach Neuseeland für mich dann flach fiel, weil die Neuseeländer von mir wieder ein Examen haben wollten. Dazu hatte ich überhaupt keine Lust. Bin ich nach Plön, Schleswig-Holstein gegangen und habe dann in diesem Stile weitergearbeitet und mache das bis heute noch. Ich bin aber dabei, auszusteigen, also weil ich schon weit über die Altersgrenze hinaus bin. Die berufliche Tätigkeit ging schon sehr früh einher mit Ausbildungs- und Vortragstätigkeit. Ich habe dann circa 1986, also 3 Jahre nach Niederlassung, Seminare für Hebammen gegeben. Über Homöopathie. Das mündete in eine 10-teilige Ausbildungsreihe, die mit einem Zertifikat abgeschlossen werden kann, die heute noch läuft. Um circa 2-3 Jahre Abstände immer wieder von vorne läuft. In diesem Stil bin ich, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der das noch macht. Es gab auch immer andere Mitstreiter, aber die sind dann immer wieder verschwunden. Das Ganze hat Niederschlag gefunden dann in entsprechenden Büchern. Ich habe für jeden Fortbildungsteil habe ich dann ein Begleitbuch geschrieben. Die sind im Staude Verlag, im Hebammenverlag, die Hebammenzeitung rausbringen, erschienen. Da kommt demnächst ein Gesamtwerk raus von allen Ausbildungsteilen. Und ja, so haben also viele Hebammen in diesen Jahren von 1986, 90, 2000 bis jetzt so eine Ausbildung durchlaufen. Mhm. Und gegenwärtig ist es so, dass die Homöopathie sehr bekämpft wird von der Schulmedizin, auch in den Kliniken. Also gibt es direkt Verbote, sie anzuwenden. Die Ärztekammern streichen Homöopathie-Zulassung für Ärzte. Also da sind komische Dinge in Gang. Aber die Methode ist nicht tot zu kriegen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Sie ist weltweit verbreitet. Das ist nur die Arroganz einer wirtschaftlich dominierten, also in der Denkweise dominierten Medizin. Und die Homöopathie ist einfach zu preiswert und fördert zu viel Gesundheit.
Ja.
Und darüber hinaus sind Homöopathen, und das ist auch denen Dorn im Auge, häufig die, die sich gegen Impfungen wenden.
Ja. Sie kommen ja aus einem absoluten Mediziner, einer Medizinerdynastie, das waren Schulmediziner, ne? Ihre Vorfahren. Wie kam das, dass Sie sich für Homöopathie überhaupt interessiert haben?
Also im Grunde komme ich aus einer Arztfamilie in fünfter Generation. Mein Großvater war chirurgischer Chefarzt, mein Vater war Allgemeinmediziner. Wie das dann so ist, die Kinder sind so bis 12, 13 natürlich dann sehr beeindruckt von ihrem Vater und wie er arbeitet. Und dann kam das glatte Gegenteil zustande. Also er war reiner Schulmediziner und mich hat dann sehr früh schon die Alternativmedizin interessiert. Ich habe mit der Akupunktur angefangen und dann lernt man zunächst, dass man Effekte erzielt, ohne dass man Medikamente einsetzt. Mhm. Denn das war mir immer ein Dorn im Auge, schon als Kind. Die Vorstellung, man schluckt eine Tablette, obwohl man vielleicht irgendwas am kleinen Finger behandeln will, Entzündung oder so. Da dachte ich, da muss man den ganzen Körper überschwemmen mit einer Arzneisubstanz, um irgendeinen Lokaleffekt zu erreichen. Das fand ich sehr paradox.
Ja.
Und so hab ich mich immer für Methoden interessiert, die das nicht nötig haben. Und das ist auch ein wesentlicher Effekt der Homöopathie. Und das ist auch ein Aspekt, warum sie so bekämpft wird von der Schulmedizin. Wir tragen zur Einsparung von Arzneieinnahmen bei, erheblich.
Ja.
Insbesondere von Antibiotika. Also bevor wir Antibiotika geben, da muss schon viel passiert sein. Das hat natürlich viele Vorteile, weil die Resistenzentwicklung damit etwas gebremst wird. Und die Krankenkassen profitieren davon, weil wir so wenig ausgeben für Medikamente. Seit dem ersten Niederlassungsjahr 1983 bis heute habe ich im Vergleich zu meiner Arztgruppe maximal 25-30% an Ausgaben für Medikamente.
Wahnsinn.
Ja, obwohl ich da auch schulmedizinische Medikamente für chronisch Kranke zum Teil brauche und da nicht zögere, auch die zu verordnen. Aber auch die homöopathischen Arzneien sind einfach sehr preiswert. Und man braucht so wenig davon.
Ja.
Ich rüste alle Mütter, die ein Kind geboren haben, auf Versicherungskosten mit einer homöopathischen Hausapotheke aus, sodass sie die zur Verfügung haben, wenn er telefonisch anliegt. Ne?
Mhm.
Und dadurch bin ich also auch telefonisch für die Betreffenden rund um die Uhr erreichbar, weil die wissen, dass ich dann aus dieser Apotheke wählen kann, um ihnen in der ersten Not zu helfen. Ne?
Ja, und die Pharmaindustrie findet das natürlich nicht toll.
Die findet das überhaupt nicht toll, natürlich. Weil wenn Sie zum Orthopäden beispielsweise gehen und Sie haben Schmerzen am Knie, dann gibt er Ihnen Ibuprofen, egal was er will. Wenn Sie zum Homöopathen gehen, dann fragt er, was ist mit Ihnen los? Wieso tut Ihnen Knie Ihnen weh? Ne? Und dann kommen wir zu Hintergründen und dann gibt es andere Lösungen. Und die sind dann viel nachhaltiger.
Ja.
Die Ibuprofen oder das, was die Schulmedizin ja macht, das ist ja in erster Linie Unterdrückung.
Ja,
das ist also
mit den Ursachen zu tun.
Fortlaufend unterdrückt wird. Schmerz wird unterdrückt, Fieber wird unterdrückt, Entzündung mit Antibiotika wird unterdrückt. Also es wird operiert und dann hat man Defektheilung und das ist auch nicht so unbedingt erste Wahl. Ne?
Ja.
Die beste Ergänzung der Homöopathie ist die Chirurgie, wenn nichts mehr geht. aber die braucht man eben dann selten.
Ja.
Also das ist so mein Werdegang. Ich bin selber Vater von 3 Kindern, habe mittlerweile 8 Enkel. Die sind alle homöopathisch gut zu Wege und gesund. Mein Anliegen, und so das drücken auch die Bücher, die ich geschrieben habe. Ich habe ein Buch geschrieben, Homöopathie und die Gesunderhaltung von Kindern. Da steckt schon drin die Idee der Gesunderhaltung. Mhm. Homöopathie und die Gesunderhaltung von Frauen ist ein zweites Buch. Ja. Beide haben so circa... Das ist mein Erstlingswerk.
Aha, das habe ich schon
das,
ewig.
Ja. Das hat nur 300 Seiten. Das war für mich ein Lehrbeispiel, nicht mehr in einem Buchverlag zu drucken zu lassen. Die haben mir das alles aus der Hand genommen. Das ist nicht so ganz in meinem Sinne, das Buch. Okay. Aber dann habe ich irgendwann die Rechte zurückgekauft und habe das in dreifacher Größe wieder rausgegeben als Homöopathie und die Gesunderhaltung von Frauen. Das ist die Fortsetzung sozusagen von dem Buch, aber viel inhaltsschwerer. Und dann mein letztes Werk war die gesunde Rebellion, Homöopathie als Basistherapie. Mhm. Denn wenn man gesunde Haltung pflegt, wird man erstmal, gerade bei Kindern, kaum schulmedizinische Medikamente brauchen. Da kommt man mit Homöopathie sehr, sehr weit.
Ja.
Na, und gesunde Rebellion heißt, wenn wir von Anfang an konsequent homöopathisch behandeln, dann brauchen wir nachher immer weniger. Weil Kinder trainieren, die trainieren ihr Immunsystem. Ne? Die haben ein paar Tage Fieber und dann haben sie gelernt fürs Leben. Und nicht nur gegen ein Virus, sondern gegen ein ganzes Spektrum jedes Mal. Ne? Und dann haben sie später Kreuzimmunität und werden nicht mehr richtig krank. Ne?
Das ist eben so was Grundlegendes. Ich glaube, die meisten Leute kennen ja Homöopathie. Ja, das sind so ein paar Kügelchen, die man irgendwo dazu gibt. Aber eigentlich ist die Homöopathie ja was ganz grundlegend anderes. Es ist ja ein ganz anderes Verständnis.
Ganz genau. Ne? Also wenn ich Ihnen das mal so erklären kann, so gerade für Laien, da müssen wir unterscheiden zwischen dem newtonschen Paradigma und der Quantenphysik.
Ja.
Unsere gegenwärtige Medizin ist immer noch nach dem newtonschen Physik, nach der newtonschen Physik orientiert. Die sieht alles materiell.
Ja.
Die selbst das Denken und die Freude und der Ärger, das sind für die molekulare Dinge, die sich im Gehirn abspielen. Ne?
Ja, es geht immer um Erreger. Ne?
Ja, und dann Erreger oder Moleküle, die man als Ursache anprangern kann. Und so ist diese Corona-Geschichte ja exemplarisch. Ne? Ein Virus wird hier plötzlich verteufelt, was wir eigentlich schon seit 30 Jahren kennen. Dann ist das Ergebnis oft die Fokussierung auf die Vernichtung dieses Erregers. Oder die Beseitigung oder Substitution eines Moleküls. Ne?
Ja.
Das ist mit der Homöopathie völlig anders. Ich mache das mit dem Beispiel des Periodensystems. Das kleinste Element des Periodensystems ist das Wasserstoffatom.
Mhm.
Und das hat ein Elektron, was um dieses Atom kreist. Ne?
Mhm.
Und das wird ja ionisiert in unseren Stoffwechsel eingehen und Stoffwechselprozesse begleiten. Es baut sich aus dem Periodensystem ja das ganze Leben auf.
Mhm.
Und es nimmt dann immer um ein Elektron zu. Und wenn Sie nun dieses Wasserstoffatom auf eine Fußballgröße vergrößern, Fußballgröße, dann ist das Elektron in 10 Kilometer Entfernung kreisend um diesen Fußball.
Ja.
10, nicht 9 und nicht 11, ganz exakt 10 Kilometer.
Mhm.
Und die newtonsche Physik kann das Elektron und das Atom begreifen und behandeln, also anerkennen. Aber dazwischen ist ja nicht nichts, sonst wird das Elektron ja irgendwann davonfliegen. Nein, da ist Energie.
Mhm.
Und dieser Raum zwischen dem Atom und dem Elektron, den behandelt die Quantenphysik. Und da gehört auch die Homöopathie hin.
Mhm.
Man kann das Krankwerden, nein, erstmal das Gesundbleiben verstehen als energetische Prozesse, die uns irgendwo im zentralen Nervensystem auf Zellebene begegnen, das durch elektrische Energieimpulse stattfinden, die gewisse Stoffwechselprozesse nach sich ziehen. Wir sprechen immer von Signalen. Ein Signal breitet sich aus und hat eine körperliche Reaktion am Ende zur Antwort.
Mhm.
Im Krankheitsfalle ist es das kranke Signal. Irgendein Zwischenfall, eine Liebesenttäuschung oder ein physischer Unfall oder so etwas. Und dann geht von diesem kranken Signal eben auch ein kranker Weg aus. Und dieser kranke Weg, der etabliert sich und dann kommt aus dem gesunden Zustand ein kranker Zustand. Und jetzt kann die Homöopathie mit diesem kranken Signal umgehen, selbst auf immaterieller Ebene, denn die homöopathische Arznei ist aus dem Stofflichen raus durch Potenzierung immateriell geworden. Aber sie kann genau dieses Resonanzprinzip, was da existiert, durch Ähnlichkeit entsprechen. Das ist nicht Isopathie, wie das die Begrifflichkeit beschreibt, sondern nur ähnlich, Homöopathie, das ähnliche Leiden. Die Informationen haben wir von Arzneiprüfungen an Gesunden und von Behandlungen an von Kranken. Danke. Und daran orientieren wir uns, nicht? An den energetischen Prozessen, die der Kranke uns bietet. Und das drückt ein Symptom aus. Und Symptome sind ein Schlüsselbegriff in der Homöopathie. Symptom ist eine Beschwerde. Und die Beschwerde hat er nicht, wenn er gesund ist. Mhm. Wenn er krank ist, dann kommen die Beschwerden. Und diese Beschwerden sind ja in der Regel falsche energetische Investitionen. Nicht? Man investiert Energie zum Beispiel, um Fieber zu produzieren. Mhm. Was für ein Unsinn. Sie wollen zur Arbeit gehen und ganz was anderes tun. Ne? Das ist erstmal die erste Idee, das ist vergeudete Energie. Nein, es ist nicht. Sie spielt einfach in dem individuellen Lebensprozess eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn wir das sinnvoll begleiten und dann mit den ähnlichsten Mitteln versorgen, dann entsteht Heilung durch sich selbst. Nicht? Die Patienten überwinden aus eigener Kraft und dann lernen sie darunter und bleiben gesund. Zunehmend gesund. Und dann wird es auch verständlich, dass die Homöopathen mit Impfungen hadern. Weil bei den Impfungen werden ja Substanzen injiziert, die uns krank machen, die uns belasten. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber wir sehen ja immer dann die Kranken in der Praxis, die damit nicht so gut zurechtgekommen sind. Und dann ist einfach ein Handicap geschaffen, dass sie bei den allgemeinen Herausforderungen des Lebens anders reagieren, oft überreagieren, zu intensiv reagieren. Und dann ist man gefordert, diesen intensiven Prozess irgendwie zu handeln. Und da sind meine Kollegen dann schnell mit dem Antibiotikum oder solchen Präparaten zugange, um das zu bremsen. Aber dann hat der Patient natürlich erstmal nichts gelernt.
Ja.
Lässt man aber die Impfung weg, und das habe ich jetzt über 30 Jahre lang, ich bin jetzt im 40. Praxisjahr, propagiert, dass man auf Impfung verzichtet, solange das geht, solange die Eltern das auch mitmachen und solange das nicht so durch den Gesetzgeber erzwungen wird, wie wir das ja in letzter Zeit erleben mit der Masernimpfung, dann werden die Eltern belohnt mit gesunden Entwicklungen ihrer Kinder. Und dann sehen die, dass sie viel leistungsfähiger sind als die Geimpften, wenn sie die vergleichen. Ne? Das sieht so aus, dass die Eltern in die Praxis kommen und dann so mit der U4, mit 3 Monaten, fragen, ja, wie steht es denn jetzt mit dem Impfen? Und dann frage ich die Eltern, ja, wie geht es ihrem Kind? Dann sagen sie, ja, gut. Und dann frage ich, ob sie das ändern wollen. Und dann sagen sie, nein. Und sagt die, okay, dann machen wir so weiter. Und das Ganze ist besonders dann so mit einem Jahr Lebensalter relevant. Da kommen diese Fragen besonders stark, weil sie schon mit anderen Müttern und anderen Kindern zu tun hatten, die das schon durchlaufen haben, diesen Impfkalender. Der ist ja dann schon bei vielen mit mehrfachen Wiederholungen schon vorgenommen worden. Und dann hören die Eltern von den Krankheiten dieser Kinder. Mhm. Und wenn sie mit einem Jahr kommen und dann stelle ich die gleiche Frage, wie geht es dem Kind? Dann sagen sie, ja, gut. Und dann sage ich, ja gut, dann warten wir nochmal die Lebensjahr ab und dann sprechen wir nochmal mit 2 Jahren das Gleiche. Und wieder sagen die, ja, Kind geht's gut. Dann sage ich, gut, dann warten wir nochmal ein Jahr bis 3. Und ich habe noch kein einziges Elternpaar erlebt, das mit 3 Jahren und ein ungeimpftes Kind geimpft haben will. Mhm. Dann haben sie es begriffen, dass was sie für Schäden bei anderen Kindern bis dahin stattgehabt haben.
Ja.
Dann ist die Sorge über die Impfung größer, als dass sie noch an Nutzen denken.
Und das ist auch das, was ich immer zu meinen Eltern sage, also von den Babys, die geboren sind, wenn sie mich fragen, sage ich mal, wartet ein Jahr und informiert euch in diesem Jahr. Und das finde ich so, so wichtig, dass man nicht einfach mitmacht und sagt, ja, das machen ja alle, sondern zumindest sagt, gut, mit dem Jahr reicht es ja auch noch und in der Zeit informiert man sich, weil wenn man einmal eine Impfung gemacht hat, dann kann man sie nicht zurückholen. Und man kann sie immer noch später setzen, aber man kann sie nicht wieder zurückholen.
Das Problem ist dabei, dass meine Kollegen so einen Druck machen.
Ja, total.
Die Kinderärzte verbieten dann den Zugang zur Praxis, wenn sie das nicht mitmachen und solche komischen Sachen finden anstatt. Und dann sagen Eltern, ja, aber ich brauche doch einen Kinderarzt. Und und tun denn dem Kinderarzt den Gefallen, ihr Kind impfen zu lassen, ohne dass sie selber da eine innere Bremse haben. Ne?
Ja,
das ist so bedauerlich, weil, ja, weil das so von den meisten Kinderärzten so gewünscht ist, dass die Kinder mit 4 Monaten schon das erste Mal geimpft werden. Ne?
Ja, und dann eben auch gleich mehrfach. Das ist ja auch...
Genau. Und diese Mehrfachimpfung, das haben schon Studien in den USA gezeigt, sind dann noch schädlicher als die Einzelimpfung.
Ja. Ja. Ich wollte zwar eigentlich jetzt erstmal über Homöopathie reden, aber wir können es auch.
Ja, ja. Das ist ja alles in einem Paket.
Es passt ja auch, es gehört ja auch zusammen. Es gehört ja zusammen.
Ja, gehört zusammen, weil es einfach Teil kindlicher Entwicklung ist.
Ne? Ja. Wir können ja noch mal ein Stück zurückgehen mit den Potenzen. Das ist für viele. Nicht richtig mit den Potenzen. Das ist für viele nicht so richtig ersichtlich. Wann eine Depotenz und wann, also wer sich damit beschäftigt, weiß es natürlich, aber wann Depotenz, wann C-Potenz, und es ist ja oft das Argument, da ist ja nichts mehr drin. Das ist ja immer das Argument, was so
was die Schulmedizin gern nutzt, um die Homöopathie zu verunglimpfen. Ne?
Ja.
Also es ist so, das Ganze geht zurück auf Samuel Hahnemann, der hat im 19. Jahrhundert die Homöopathie quasi entdeckt und formuliert. Und das im Zusammenhang mit einem Erkranktsein an Malaria. Eine Tropenkrankheit. Die hatte sich in Rumänien zugezogen. Wie die da behandelt wurde, ist unklar. Aber er kam zurück nach Deutschland und er hatte das sogenannte Rückfallfieber gekriegt. Jeder Tourist, der in Afrika Urlaub macht und in Malaria-Gebieten sich aufgehalten hat, der muss ein halbes Jahr danach nach Rückkehr daran denken, dass jedes Fieber nochmal ein Malaria-Ausbruch sein kann. Mhm. Und das ist wichtig, weil die Krankheit ist tödlich für uns, wenn man das übersieht.
Mhm.
Da wissen wir, dass Hahnemann mit der von der China-Rinde behandelt wurde. Und die China-Rinde war eines der ersten Antimalaria-Mittel. Vielleicht kennen Sie noch Resorchin,
das
man so Reisen mit auf den Weg gegeben hat. Da ist eben auch die Substanz der China-Rinde drin. Das hat Hahnemann sozusagen an seinem eigenen Körper erlebt, wie die Substanz gewirkt hat. Er hat dieses Rückfallfieber damit überwunden. Aber er hat mit der Medizin der damaligen Zeit, die sehr viel aus Aderlass und Schröpfen und Überdosierungen in toxischen Dosen von Medikamenten zu tun hatte, als Feingeist kein Interesse. Er wollte ganz anders medizinisch arbeiten und hat dann, da eine große Familie hatte mit bis zu 11 Kindern, existenzielle Not gehabt und hat viel wissenschaftlich gearbeitet, als Chemiker, als Pharmazeut, schließlich als Arzt, und hat Übersetzungstätigkeiten geleistet. Er hat über 5 Sprachen perfekt beherrscht. Also es war ein ziemliches Allround-Genie.
Mhm.
Und dann hat er eine Arzneilehre, also ein medizinisches Werk ins Deutsche übersetzt, und eine Arzneilehre, die damals so publik war, von einem Herrn William Cullen aus Schottland, die hat er übersetzt ins Deutsche. Und er schrieb über die Wirkung der China-Rinde ganz im Sinne der Säftelehre, das Zeug ist bitter, würde Magensäfte hervorrufen, und das war dann die ganze Erklärung. Und das hat Hahnemann nicht geschluckt. Er hat das übersetzt, aber er hat sich oft von der Vorlage abgewendet, wenn das unlogisch oder zu dürftig war. Was hat er gemacht? Er hat einfach das Zeug nochmal neu genommen, selbst genommen, die China-Rinde.
Mhm.
Aber er wollte ja nicht die Toxizität, die Giftigkeit wiederholen. Ne? Das hätte ihm ja Schaden zufügen können. Sondern hat das Zeug einfach verdünnt, um zu sehen, was es mit ihm macht. Und dann hat er auch Effekte gehabt. Und das ist nachvollziehbar, weil er das ja schon mal kennengelernt hatte, dass er da empfindlich ist.
Mhm.
Und so fing er an, er hatte dann Symptome entwickelt unter der Einnahme dieser verdünnten China-Rinde, die ihn an das Erleben der Malaria erinnerte. Und dann kam ihm die Idee, da wirkt keine Magensaftstimulation, weil das Zeug bitter ist. Im Schweppes Water ist zum Beispiel auch China drin.
Mhm.
Das ist allgemein als Tonikum bekannt, als tonisierendes Mittel. Da kam ihm die Idee, dass es vielleicht ein Ähnlichkeitsprinzip gibt. Denn das, was die China-Rinde bei ihm auslöste, ist ja genauso ähnlich wie das, was die Malaria mit ihm machte.
Mhm.
Als er Malaria hatte, hat er ja erstmal keine China-Rinde gehabt. Ne? Das heißt, das ist homöopathisch, nicht isopathisch.
Mhm.
Und das war eine These, eine Hypothese. Und dann hat er 6 Jahre lang im Geheimen, er war Chemiker, hatte schon Popularität, hatte einen wissenschaftlichen Ruf, den er da aufs Spiel setzte, hat er 6 Jahre im Geheimen mit einem engen Freundeskreis, mit seiner ganzen Familie, mit Studenten, hat er Arzneiprüfung der damals gängigen Mittel gemacht. Erst verdünnt und dann, er war selber Pharmakologe, hat er dann stufenweise das systematisiert, also in 1 zu 100er Schritten. Ein Teil Arznei, 99 Teile der Verdünnungslösung. Am Anfang mit Milchzucker verrieben, weil es gibt ja Arzneien, die sich im Alkohol nicht auflösen, sondern sie mit Milchzucker verreiben. Und das hat er dann die C1 genannt, 1 zu 100, also ein Teil Arznei auf 99 Teile oder auf 100 Teile Verdünnungsmedium. Und davon ausgehend hat er die nächste Potenz hergestellt. Ein Teil der C1, 99 Teile wieder Verdünnungsmedium, also Milchzucker wieder verrieben, das ist die C2. Und dann die C3 und ab der C4 hat er einen Teil in Alkohol überführt und dann verschüttelt, also gegen die Faust geschlagen auf ein dickes Buch. Leder eingebunden vom Umfang der Bibel, so ungefähr. Und so kam die Verdünnung und Potenzierung, heißt Ermächtigung, durch diese physikalische Einwirkung hat er was bewirkt im Verdünnungsmedium. Das haben Physiker inzwischen schon längst begriffen. Das sind so molekulare Einschlüsse, die da gebildet werden. Und diese molekularen Einschlüsse werden durch die Verschüttelung immer mehr verdichtet. Das gibt zwar eine Verdünnung, aber das Wesenhafte der Arznei wird immer mehr verdichtet. Mhm. Und diese Dinge hat er dann fortgesetzt. Hahnemann hat in Zeit seines Lebens, glaube ich, bis zu C30 verdünnt und verschüttelt und hat damit auch Prüfungen gemacht. Aber er wusste schon damals die physikalische Kenngröße der Avogadroschen Zahl oder Loschmidtschen Zahl, die liegt bei zwischen C11 und C12. Mhm. Wenn man also so oft verdünnt und verschüttelt, dann hat man ab C12 kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr in der Lösung. Mhm. Das Phänomen war aber, dass er trotzdem damit Arzneiprüfung weitermachen konnte, auch mit den höheren Potenzen. Mhm. Und dass er damit auch Patienten behandeln konnte, sogar besser als mit den tieferen Potenzen, C6 zum Beispiel, war die C30 viel besser. Mhm. Und das ist ja paradox.
Ja.
Die Substanz geht zurück und die Effektivität nimmt zu. Und das ist eben unerklärbar geblieben. Wenn Sie so wollen, ist es sogar bis heute unerklärbar, weil die Forschungsmittel Substanz mehr ist, kann sie nichts mehr tun, sagt sie. Mhm. Und damit ist für sie die Sache erledigt. Aber gehen wir in die Quantenphysik rüber, dann wissen wir, dass aus der materiellen Wirkung durchaus die immaterielle weiter intensivierbar ist. Das ist sozusagen der Einstein der Medizin, der Hahnemann, der aus der Energie eine Relativität zur Materie formulierte. M gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat gleich Energie, hat Einstein formuliert. Mhm. Das heißt, aus Materie hat eine Relativität zur Energie. Und das ist das Wesentliche der Homöopathie, dass wir die energetische Seite im Fokus haben des Patienten, ne? Und damit seine Organisation. Und dann können wir ihm mit diesen sogenannten Potenzen, mit den höheren, besser helfen als mit den tieferen. Denn die tieferen sind ja noch materiell. Also die D-Potenzen haben sich dann entwickelt, als dann die Naturwissenschaft Fortschritte machte. Und dann hat man den Homöopathen gesagt, nun mach mal deine Arznei nicht so dünn, bleib mal ein bisschen im stofflichen Bereich. Und dann kam die D3, D4-Potenzen, das sind 1 zu 10 Verdünnung, anstatt 1 zu 100.
Aha, die C-Potenzen waren eigentlich das Eigentliche.
Das Eigentliche der klassischen Homöopathie, der Hahnemannschen Homöopathie. Und diese naturwissenschaftlich kritische Richtung kam Mitte des 19. Jahrhunderts, als man die ersten Erreger entdeckte, dann suchte man Antistoffe gegen die Erreger. Und die kann man dann mit verdünnten Lösungen schwer kann man kaum beeindrucken. Ne? Mhm. Also war die Dosisfrage ganz im Sinne der Newton-Physik wesentlich. Mhm. Aber die Homöopathie wurde als unsinnig abgetan, weil sie ja gar keine Substanz mehr bietet. Ne? Mhm. Und so kam diese Verunglimpfung zustande. Aber ich mache jedes Jahr, mache ich mit Seminaren, Gruppen mache ich Arzneiprüfungen mit C30 und das ist ungeheuerlich, was dabei rauskommt. Die nehmen das 14 Tage vorher, über 3 Tage lang. Mhm. Und dann berichten, nach 14 Tagen treffen wir uns und berichten dann, jeder berichtet, was in der Zeit passiert ist. Ne? Und da kommen erstaunliche Dinge zustande. Da kriegt man richtig ein Arzneiverständnis. Mhm. Das ist dann nur eine Arznei. Ne? Man gibt nur eine Arznei und nicht mehrere. Denn eine kann man studieren, und zwar angefangen von der Pharmakologie oder von der Chemie oder von der Herkunft her. Ne? Pflanzen, wo sie wachsen, wie sie aussehen, wie sie geschaffen sind. Und dann kann man sie ja arzneilich verdünnen und verschütteln und dann zunehmend aus dem Stofflichen auch in den unstofflichen Bereich kommen. Und dann wird es spannend.
Ja, weil was wirkt dann? Da wirkt Information. Und das ist nicht so einfach zu verstehen für die heutige Welt. Ganz genau. Ne?
Ja, ja. Es gibt schon gute Versuche zu dem Beweis der homöopathischen Wirkung. Aber die sind einfach nicht anerkannt und nicht akzeptiert. Und das sind ja immer die Maßstäbe der Physik. Nicht? Man muss sozusagen Doppelblindstudie machen. Das geht schon mal gar nicht in der Homöopathie. Mhm. Aber es gibt Pflanzenversuche und Tierversuche, wo es gelungen ist, die Wirkung von Hochpotenzen nachzuweisen. Also die, die über der logischen Zahl sind. Und das ist schon mal allerhand. Aber was der Homöopathie natürlich sehr hilft, ist, dass die Versorgungsstudien so positiv sind. Also wenn man untersucht, die homöopathische Mittel anwenden und vergleicht mit anderen Praxen, die keine homöopathischen Mittel anwenden. Und dann wird man mal sehen, welche Vorteile die Homöopathie da leistet. Mhm. Kostenmäßig, aber auch menschlich, gesundheitlich. Das sind also immense Qualitäten, die da zu vergleichen sind, im Gegensatz zur schulmedizinischen Behandlung. Ne?
Ja, das Bild hängt immer mal, das ist so schade.
Das Bild hängt?
Also, ja, das hängt und der Ton ist auch manchmal ein bisschen komisch.
Also ich habe noch keine jetzt festgestellt. Also ich sehe sie die ganze Zeit.
Jetzt stockt es gerade wieder.
Gut, also kann ich nicht sagen. Ja.
Es hängt immer noch.
Ja. Das muss aber dann an ihr.
Jetzt ist wieder da.
Eigentlich weil ich sehe hier keine Beeinträchtigung bei mir.
Okay.
Das kann natürlich sein, dass ihr Internet verstärkt werden müsste. Da gibt es Verstärkung, ne?
Ja, bis jetzt, weiß nicht, bis jetzt ging es gut. Egal. Was ich auch noch interessant finde, das medizinische Bild war ja noch nicht immer dieses Newton'sche Weltbild. Es gab ja früher von Paracelsus die Säftelehre, die auch die einfach ein ganz anderes Bild, wo was ganz anderes gelebt hat. Und jetzt ist es so, als gäbe es schon immer dieses Newton'sche Weltbild. Also es ist ja immer wieder im Wandel, das würde ich damit sagen. Ne? Dass die
naja, vor der jetzigen Medizin, die mit dem ersten Erreger sich etablierte, ne? Das war die Krebsmilbe, die konnte man sogar mit der Lupe sehen bei der Krebskrankheit. Da dominierte ja die Humoralpathologie, die Säftelehre.
Genau, das meine ich, ja.
Die so auch noch als Temperamente bekannt sind, cholerisch, sanguinisch, phlegmatisch und sanguinisch, phlegmatisch. Sind vier Qualitäten.
Melancholisch.
Melancholisch, genau.
Ja, also ich wollte damit sagen, dass das immer wieder im Wandel ist und dass man auch jetzt nicht das als festgeschrieben, das ist eben alles richtig mit der Erregertheorie, sondern man kann einfach das auch mal in Frage stellen. Ne?
Die Säftelehre?
Nein, das Newton'sche Weltbild kann man in Frage stellen.
Ach so, ja.
Mit dem Erreger, ne? Als
ja, das Newton'sche Weltbild spiegelt in keinster Weise das wieder, was Menschen mit Gesundheit betrifft. Mhm. Das ist nur ein Maschinenmodell. Da sieht man, der Mensch wird wie eine Maschine gesehen, ne?
Ja.
Der Mangel oder Überfluss hat. Und das entspricht aber nicht der Realität.
Ja.
Also das wird viel besser dann gemeinsam mit der Quantenphysik abgebildet. Ne?
Ja.
Und das ist die Zukunft. Und da wird die Homöopathie ihren Platz haben.
Ja, das denke ich auch.
Ja?
Es gibt ja heutzutage auch Komplexmittel. Ne? Was halten Sie davon? Oder was ist da? Das sind ja auch meistens die Potenzen, ne? Die Komplexmittel.
Naja, es ist ja so, dass die Homöopathie schon ein Studium erfordert, das ist auch ungefähr so lang wie das Medizinstudium. Mhm. In Indien wird das zum Beispiel so gehandhabt, ne? Dass man auch ein Homöopathiestudium anbietet. Mhm. Das heißt, man braucht schon viele Informationen und Kenntnisse, um dem Patienten gerecht zu werden mit der Homöopathie. Mhm. Also gab es schon immer Versuche, alles zu vereinfachen. Und das fing an mit den Schüsslersalzen. Mhm. Das war ein homöopathischer Arzt, der hat sich einfach Gedanken gemacht, woraus besteht der Mensch. Und das ist ja insuffizient, wenn er krank wird. Also nehmen wir seine Ausgangssubstanzen und potenzieren die und geben sie ihm dann sozusagen zurück. Das waren dann die Salze. Mhm. Die Salze, die den Menschen ausmachen. Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, so, das waren so die klassischen Salze. Und das ist durchaus eine ganz gute Idee, dass man dem Patienten, dem Laien, eine Behandlung anbietet, über die er sozusagen seine Grundstruktur beeinflussen kann. Denn die Salze der Erde sind ja auch wesentlich für die Pflanzen und für die Tiere, die dort leben. Mhm. Sozusagen die Basis. Ne? Mhm. Und die Insuffizienz eines Menschen, der immer viel krank wird, die kann man eben mit solchen Salzen auch gut beeinflussen. Und das hat ziemlich, da hat er nicht nach ähnlichen Symptomen die Dinge beschrieben, sondern hat einfach so was zugrunde gelegt. Das hat aber mit Homöopathie nicht mehr viel zu tun.
Ja, das ist,
und
ja.
Bewusst habe ich schon vorhin darauf hingewiesen, dass wir Einzelmittel einsetzen. Denn Einzelmittel kennen wir von Arzneiprüfung. Da haben wir Literatur drüber. Und dann können wir verfolgen, was passiert, wenn wir sie einem Patienten geben. Ob das in dem Sinne sich dann entwickelt, wie wir uns das vorstellen oder nicht. Aber das bestätigt. Ne? Ja. Die Arzneigabe ist erstmal hypothetisch. Der Patient muss davon dann profitieren. Und dann können wir sagen, das war's, das war richtig. Und bei den komplexen Mitteln, da verlieren wir die Übersicht. Denn welches Mittel macht was?
Ja.
Sie lernen also nicht für die Praxis. Wir lernen ja mit jeder Einzelmittelreaktion, was verwertbar ist und was nicht verwertbar ist. Und bei den Komplexmitteln, da haben wir einfach nur so vielleicht eine Werteempfehlung.
Und ja auch oft so mit dem...
Bei Kindern.
Ja, also oft nur für ein Symptom, ne? Und nicht für die Homöopathie, nee, macht es ja so.
Auf klinische Begriffe hin, ne?
Ja.
Klinische Begriffe. Und das lässt einen zu oft in den Stich und dann kommt man nicht mehr weiter.
Ja.
Und dann kann man mit der Einzelmittelhomöopathie immer noch was bewirken. Ne?
Ja, ich meine, bei der Homöopathie wird ja der ganze Mensch gesehen und nicht ein bestimmtes Symptom, während bei den Komplexmitteln oft ein Komplexmittel für ein bestimmtes, also zum Beispiel Zahnungskügelchen für jeden Menschen benutzt wird. Und das ist ja was ganz anderes.
Ich will nicht sagen, dass es sinnlos ist und nicht wirkt. Mhm. Da können Sie durchaus positive Wirkungen haben. Aber Homöopathie bietet mehr als nur Ähnlichkeitsbeziehung und Hilfe zur Selbsthilfe, sondern dahinter steckt noch ein ganzes Lebenskonzept, das wir noch mit anbieten.
Ja.
Das Verständnis von chronischen Krankheiten und wie man denen aus dem Weg gehen kann. Wir machen Beratung über Ernährung, über Lebensführung. Und das sind alles so wichtige Dinge, die uns helfen, chronische Krankheiten zu begrenzen, ne?
Ja.
Oder sie gar nicht erst entstehen lassen. Denken Sie mal an diese ganzen ernährungsbedingten Krankheiten. Da steckt schon so viel Bedeutung drin, dass man darüber aufklärt und dass man darüber eine Vorstellung entwickelt. Und das habe ich in meinen Büchern auch immer jeweils mit erwähnt, ne? Wie man das flankieren kann, das Entwicklungsproblem eines Kindes in diese Welt hinein oder auch eines Erwachsenen. Ne? Mhm. Was sie benötigen, auch pädagogisch. Im Kinderbuch werden sie viele pädagogische Hinweise finden. Ne? Kinder brauchen Grenzen zum Beispiel. Ne?
Ja.
Denn die wollen immer ihre Grenzen überwinden lernen. Das ist auch gut so. Und dafür strengen sie sich an. Und dabei gewinnen sie, genauso wie bei jedem Infekt, wo sie Grenzen überwinden müssen. Ne?
Ja, und das ist einfach ein ganz anderes Bild, dass man dadurch gestärkt wird und nicht, wie die Schulmedizin eben sagt, Krankheiten, Schwächen, die müssen weg, wir müssen sie einfach wegmachen, sondern die haben einfach auch einen Sinn und durch die Homöopathie wird man dadurch gestärkt.
Genau.
In seinem ganzen Wesen.
Genau.
Ja. Wollen wir nochmal zum Thema Impfen gehen?
Zu den Kinderimpfungen,
genau. Ja. Warum, also es ist eine sehr provokante These für viele vielleicht jetzt, die das zum ersten Mal hören, warum schaden Impfungen?
Warum schaden Impfungen? Weil Impfungen nötigen den Geimpften auf etwas zu reagieren, auf das er vielleicht gar nicht reagieren will. Mhm. Sie erzwingen sozusagen eine Auseinandersetzung in der Hoffnung, später dann eventuell einen Schutz dadurch zu bekommen. Aber das ist sehr zweifelhaft, weil wir gemerkt haben, dass Impfungen ein gewisses Schadensspektrum bieten. Und zweitens zum Handicap werden für die Entwicklung, weil Krankheiten darunter dann anders laufen. Und drittens, dass die Schutzwirkung gar nicht so doll ist. Und dass die Dinge ständig wiederholt werden müssen. Man meint, dass man einen Schutz entwickeln müsste. Corona-Geschichte gezeigt, dass ständig die Impfungen wiederholt werden mussten, um überhaupt irgendeinen Effekt zu bekommen. Ne? Ja. Und am Ende sind die aber trotzdem alle weitgehend erkrankt. Jetzt an der Omikron-Variante, ob sie geimpft waren, einmal oder mehrmals. Ne? Das haben wir gesehen, da entsteht kein Schutz und da geht auch keine Verhinderung der Weitergabe einher. Ne? Die stecken trotzdem andere an. Also das ganze politische Modell, das hat überhaupt nicht getaucht.
Ja.
Und Kinder machen ja Entwicklungen durch. Und wir sprechen auch von bestimmten Kinderkrankheiten. Warum sprechen wir von Kinderkrankheiten? Kinder haben eine Ausrüstung durch Eltern und Großeltern, eine genetische Ausrüstung, die sie mit ins Leben bringen. Und Eltern und Großeltern hatten schon gewisse Krankheitserlebnisse, die sich in den Genen niedergeschlagen haben. Und Kinder entwickeln Krankheiten, um mit diesen Erbbelastungen Fortschritte zu erzielen. Das ist biologisch. Das ist ungefähr so wie Insekten, die mit einem Insektizid in Kontakt kommen. Viele Generationen gehen kaputt und die noch hervorkommen, die müssen reifen und einen Widerstand gegen das Insektizid entwickeln, um zu überleben. Und das ist so ein typischer Entwicklungsweg in der Menschwerdung und Kindesentwicklung. Und da sind die Impfungen einfach ein Störfaktor in diesem ganzen Prozess. Und sie werden ja, das muss man ja dazu sagen, nach den Grundideen der newtonschen Physik auf einen Erreger zurückgeführt. Das sind ja alles Impfungen, die für die Kinder angeboten werden, die mit Infekten zu tun haben. Mhm. Und diese Erreger müssen ja dem Kind überhaupt keine Probleme zwingenderweise machen. Die werden ja im kommunistischen Sinne alle über einen Kamm geschoren. Alle sollen das Gleiche kriegen. Und alle sollen sie nach dem Kalender das mehrfach wiederholt bekommen. Und wenn dann Auffälligkeiten entstehen, dann steht da keine Wissenschaft bereit, die das aufklärt, was da nun passiert ist. Ja. Wir haben keine Forschung von Impffolgen, die gibt es nicht.
Ja.
Man schluckt das und sagt, nein, die Impfung ist gut, die macht nichts, die ist unschädlich. Und dann übersieht man all die Dinge, die passieren und die kann man dann wunderbar diskutieren. Nein, das ist nicht von der Impfung, das ist von dem oder von jenem. Also um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir haben sehr viel mit Herpeserkrankungen zu tun in unserer Gesellschaft. Lippenherpes, Windpocken, pfeifisches Drüsenfieber, Zytomegalie. Mhm. Und die nehmen wir auf und das Gemeine ist, die bleiben ein Leben lang in ihnen stecken. Mhm. Die persistieren.
Mhm.
Ja? Und wenn sie früher Masern gekriegt haben, dann haben Kinder in der Mehrheit das gut durchgemacht und danach ist das Masernvirus verschwunden und sie waren immun.
Ja.
Und das ist der Unterschied von gestern zu heute, dass sich da was geändert hat. Dass wir Persistenz haben. So, und wenn sie jetzt später Impfung kriegen und sie werden davon krank, dann kann man heute immer häufiger feststellen, sie haben eine Reaktivierung dieser Herpesviren.
Mhm.
Ja, die nicht gekommen wäre, wenn man sie nicht geimpft hätte.
Mhm. Ja.
Der sogenannte Impfschaden ist dann ein Reaktivitätsschub einer Krankheit aus der Herpesgruppe. Und dann sagt man eventuell schulmedizinisch, nein, wir haben Herpes nachgewiesen. Das war nicht die Impfung, sondern das ist das Herpesvirus. Und das ist natürlich dann trügerisch. Ne?
Ja.
Das wäre ja nicht passiert, wenn die Impfung nicht gekriegt hätten. Das Verständnis von den Impfschäden ist das eines chronischen Krankheitsproblems. Man macht die Kinder chronisch krank.
Genau, man sieht dann den Zusammenhang. Ja, und man sieht dann den Zusammenhang nicht. Es ist zum Beispiel, ist ja ein Kind, wenn viele Kinder zusammenkommen und es kursieren die Masern zum Beispiel, werden nur manche Kinder krank, nur bei denen es gerade dran ist und nicht alle. Und das ist eben, widerspricht dem anderen, wenn man impft zu einer Zeit, wo das einfach gar nicht dran ist, dann schadet das eben dem Organismus. Und mit dem Herpes ist mir gerade eingefallen, ich bin als Kind durchgeimpft und habe immer wieder Herpes und keins meiner Kinder hat Herpes, die also nicht geimpft sind, meine Kinder. Daran sieht man das schon, ne?
Sie sehen die Chance, ne?
Das ist total deutlich.
Deswegen sind sie aber nicht geschützt davor, nicht doch irgendwann ein Herpesvirus aufzunehmen, zum Beispiel durch die Windpockenerkrankung. Nehmen sie auch ein Virus auf, was eventuell später im Leben mal in großen Lebenskrisen als Gürtelrose wieder auftaucht. Ne? Und das kann aber auch noch mehr machen als nur Gürtelrose. Ne? Das ist nicht das Einzige. Also was ich damit ausdrücken will, ist, die Schulmedizin bekämpft Infektionen, so wie sie das mit der Corona jetzt auch so richtig klassisch präsentiert hat, und erntet dabei chronische Probleme.
Ja.
Wenn sie da raus wollen aus den chronischen Krankheiten, dann muss man das Ganze wieder umkehren und dann müssen Infekte wieder durchgemacht werden. Und das machen Kinder ja ganz sinnvoll, von klein auf an mit zunächst zumutbaren Geschichten. Die kriegen ja nicht gleich Masern. Sondern die haben erst so mal einen Durchfall, dann haben sie mal eine Bronchitis oder auch mal irgendwo ein anderes Schleimhautproblem. Und wenn sie das überwinden, dann hört das auf und dann werden sie zunehmend fähiger. Und dann kommen irgendwann, meist in der Kindergartenzeit, dann die Kinderkrankheiten, ne? Also die sie untereinander weitergeben. Und die sind ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Reifung.
Ja.
Sodass, wenn sie zur Schule kommen, sollten sie damit durch sein,
ja,
und den Geist benutzen.
Und was auch wichtig ist, die Komplikationen, die immer so erwähnt werden bei Masern, oje, oje, die Komplikationen, die entstehen ja nur, wenn man das Fieber senkt. Ne? Wenn man die Kinder nicht impft und einfach die Krankheiten durchmachen, das sind die ja gar nicht schlimm. Das sind ja einfach.
Sie haben völlig recht. Der größte Fehler bei der Masernbegleitung ist die Fiebersenkung. Darf man absolut nicht machen. Aber wenn Eltern ihr erstes Kind haben oder nur ein Kind bekommen haben, dann ist das für sie eine ganz harte Erfahrung, so ein Kind mal über 40 Grad fiebern zu sehen. Das ist, ich sehe das ja in der Praxis. Die sind oft am zweiten Tag schon fix und fertig.
Ja.
Und 3 Tage müssen sie mindestens zulassen. Das sogenannte 3-Tage-Fieber ist so exemplarisch. Ne? 3 Tage über 40 Fieber. Das Kind ist in seinem Geist- und Gemütszustand so verändert, wie sie es noch nie erlebt haben. Und am 4. Tag entfiebert es und dann kommt so ein Hautausschlag und dann ist das Kind wieder hergestellt. Und hat aber eine Mordserfahrung gemacht. Ne? Und so ist Masern ja auch.
Ja.
Und die Komplikationen, die dann aufs Gehirn gehen, die haben dann meist Hintergründe. Ne? Es ist heute noch so, wenn Masernfälle in Kliniken auftreten, dann wird konsequent Fieber gesenkt.
Ja.
Konsequent. Heute noch.
Ja.
Da wird überhaupt nichts zugelernt. Das interessiert gar nicht.
Ja.
Diese Dinge haben sich gewaltig verändert.
Sämtliche Kinderärzte senken ja das Fieber. Ich bekomme oft noch von Eltern, wo ich die Kinder betreut habe, Anrufe, wenn die Kinder Fieber haben oder wenn irgendwas ist. Bekomme ich oft noch Anfragen und berate dann die Eltern. Und es ist oft so, dass die sagen, oh Gott, mein Kind hat 38 Fieber, oje, oje. Und ich sage dann, meine Güte, 38 ist doch noch gar kein Fieber. Das ist erhöhte Temperatur. Und das Kind braucht das, um eben das zu überwinden, was da gerade ist. Ne?
Ja, und dann ist eben die wichtigste Herausforderung, wie man das Fieber begleitet. Ne? Dass man zu Hause bleibt, dass man einen Kindergeburtstag auslädt. Und da dem Kind Ruhe lässt, dass man nicht rausgeht, dass das nicht in die Badewanne gehört, sondern dass man anwesend ist, dem Kind einen seelischen Beistand gibt und diese Frustration auf diesem Wege lindert und nicht mit Medikamenten und auch nicht mit fiebersenkenden Maßnahmen.
Und sich wirklich Zeit nimmt für das Kind.
Ja. Und wer das geleistet hat, der hat schon mal eine Krebsprophylaxe.
Ja.
Das ist ja die Herausforderung unserer Gesellschaft, dass am Ende des Lebens so viel Krebs kommt. Ne?
Ja.
Und man hat schon früher nachgewiesen, die Kinder, die Masern durchgemacht haben, die haben signifikant seltener mit Krebs zu tun.
Ja. Und es geht ja auch so sehr um Allergien, was ja eigentlich die Hauptkrankheiten unserer Zeit sind, ja Allergien, Autoimmunkrankheiten. Und da wird oft gar kein Zusammenhang gesehen, dass das ja womöglich
Allergien und Autoimmunkrankheiten werden besonders begünstigt durch die Anwesenheit von Aluminium in Impfstoffen, in den Totimpfstoffen. Aber auch die lebenden Impfstoffe haben das Potenzial, Allergien auszulösen durch Fremdsubstanzen, die beigefügt sind. Und das ist ja ganz logisch, wenn sie Aluminium hat nie eine Rolle gespielt im Leben der Menschheit, nie, außer industriell. Das heißt, der Körper braucht kein Aluminium. Wenn man das jetzt einem Kind spritzt, dann wehrt sich ein Organismus mit Händen und Füßen gegen diese Fremdsubstanz, die toxisch ist. Und das ist dann ein Alarm im Immunsystem. Und das nennt man die pharmazeutischen Firmen Impfverstärker. Das heißt, der Organismus wird durch Aluminium total aufgeregt und reagiert ganz wild gegen alles Mögliche, was ihm da begegnet. Und auf diesem Wege kommen Autoimmunkrankheiten, also Angriffe auf die eigene Körpersubstanz zustande.
Ja, wir können das vielleicht nochmal erklären mit den Adjuvantien und was eigentlich an den Impfstoffen so schädlich ist, sind ja vor allem die Adjuvantien. Und warum ist Aluminium überhaupt in diesen Impfungen drin? Früher war sogar Quecksilber drin vor 20 Jahren, das ist jetzt nicht mehr. Aber warum ist da überhaupt Aluminium drin?
Ja, das Quecksilber war drin, um zu desinfizieren, um mit der Impfung nicht andere Erreger weiterzugeben, ne? Um das steril zu halten. Und das hat sich als untauglich erwiesen, weil es selber so toxisch ist, ne? Das hat aber erst so um Jahr 2000 aufgehört, dass man das rausgenommen hat. Und Aluminium wird schon seit Jahrzehnten verwendet und das bezeichnet man einfach als bewährte Substanz. Geht der Körper überhaupt nicht drauf, erst dann, wenn Aluminium drin ist. Ja, das heißt, Aluminium wird als Impfverstärker beschrieben, weil dann wird reagiert durch die Wildheit, die man da ausgelöst hat. Diese Impfverstärker sind einfach notwendig, weil unser Immunsystem längst die reinen Fremdsubstanzen immer reagieren würde. Und von daher kann man auf die gar nicht verzichten. Die werden also sogar in den Beimengungen immer mehr gesteigert, weil man sieht, dass man dann viel mehr Effekte erzielt. Aber man muss auch gleich dazu sagen, es hat nie eine Untersuchung gegeben, nie eine Studie, wie bekömmlich das für den Menschen ist. Mhm. Man sagt einfach, das ist bewährt. Man hat sich geweigert, Studien zu machen. Es gab eine Zeit, so in den 1990er Jahren, 2000, so in dem Zeitraum, da haben Professoren reklamiert, jeder Dollar, den man in die Aluminiumforschung steckt, der ist umsonst, weil das Zeug ist bewährt und wir verwenden es. Bis vor ein paar Jahren, also vor 10 Jahren ungefähr, sich Forscher auf den Weg machten, die Wirkung von Aluminium zu studieren. Und dann kam Teuflisches heraus, was es da alles für Zerstörungen im Menschen leistet. Mhm. Abgesehen von Autoimmunkrankheiten, Beeinträchtigung des Langzeitgedächtnisses, der T-Lymphozyten, die wir brauchen, um Krebs später im Leben zu verhindern. Mhm. Also ein ganzes Schadensspektrum. Und im Grunde genommen ist jede Impfung hat Potenz, Allergien auszulösen. Wenn wir nämlich die Impfung wiederholen, das nennt man in der Impfsprache boostern, auffrischen. Das klingt sehr positiv, aber es ist negativ, weil sie allergisieren schlicht und einfach. Ja. Nicht nur die Erregeranteile, sondern sie wiederholen ja genau diese zweifelhaften Begleitstoffe. Ne? Ja. Und heutzutage ist nicht nur Aluminium drin, sondern da sind sogenannte Nanobodies, also ultrakleine Moleküle, von denen man sich ja verspricht, dass die Fremdsubstanzen besser in die Zellen bringt. Da sind Desinfektionsmittel drin, da sind aber auch Fremdsubstanzen. In der Lebensimpfung sind sogar Fremderreger entdeckt worden. Bei der Masernimpfung zum Beispiel hat man 4 Viren gefunden, die da überhaupt nicht reingehören. Und Lebendimpfung muss man kultivieren auf Nährböden. Da hat man Zellkulturen und die müssen genährt werden. Diese Zellkulturen, die hat man von abgetriebenen Föten genommen. Mhm. Und die Embryonalzellen, die sind noch recht neutral in ihrer ganzen Fremdartigkeit für den Menschen. Man könnte also Nabelschnurblut von Neugeborenen jedem Menschen geben und die würden nicht darauf reagieren, weil da noch keine Fremdmarkierungen sind. Ja. Und diese Zellkultur muss man aber am Leben erhalten. Und das macht man, indem man den Kälberserum gibt. Und zwar kurz vor der Geburt eines Kalbes entzieht man dem das gesamte Blut und mit diesem Blut füttert man die Zellkulturen. Und dann geht natürlich von diesen Kälbern auch etwas in den Impfstoff mit über, der da gezüchtet wird in den Zellkulturen. Ne?
Ist das bei allen,
Serum.
Bei allen Impfstoffen oder bei einem bestimmten?
Bei allen Lebendimpfungen.
Bei allen Lebendimpfungen.
Ja, weil man da einfach eine Vermehrungsbasis braucht. Und das macht man in Zellkulturen. Und die sterben ab, wenn man sie nicht nährt. Und das macht man weltweit mit fetalem Kälberserum. Da halten also manche Länder ganze Herden, um dieses Zeug zu produzieren.
Und die Allergien und die Alzheimer womöglich, die später rauskommt, die bringt man eben gar nicht mehr damit in Verbindung.
Das ist ja dann auch eine lange Geschichte, die ist oft lebenslang, dass Menschen dann mit toxischen Substanzen belastet werden.
Ja.
Also und dann kumuliert das. Wir wissen zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen Aluminium über die Jahre und Jahrzehnte bis in die Alzheimer'sche Krankheit. Und wir wissen das auch von Quecksilber. Also das wäre so eine Giftwirkung, die durch Impfung kommen kann.
Und das kann man nicht einfach wieder ausscheiden. Das bleibt nämlich einfach da.
Das ist nicht so ohne weiteres ausscheidbar. Ja.
Ja. Und was auch noch wichtig ist, dass ein Stoff, der vielleicht nur eine geringe Toxizität hat und ein anderer Stoff, der auch eine geringe Toxizität hat, wenn beides zusammen, ist dann sehr viel toxischer. Das ist es ja auch noch, ne? Dass sich das dann gegenseitig verstärkt. Genau.
Das ist sozusagen auch ein Impfschadenseffekt, dass diejenigen, die geimpft wurden, immer sensibler werden. Mhm. Und wenn sie mit anderen toxischen Substanzen zu tun haben, dann reagieren sie da viel empfindlicher drauf.
Ja.
Das ist nicht nur die Basis der Allergie, sondern es ist der sogenannte Potenzierungseffekt. 1+1 ist nicht 2 im biologischen System, sondern manchmal 100 und mehr der Wirkung. Ne?
Ja.
Haben über eine Stunde schon gesprochen jetzt.
Ui, wir können noch kurz, wenn man jetzt sagt, nicht impfen, okay, was dann? Da haben Sie ein Buch sogar drüber geschrieben, das heißt direkt so, nicht impfen, was dann? Was kann man tun, wenn man sagt, okay, ich impfe jetzt nicht, vielleicht am Beispiel der Tetanus oder so?
Ich habe das alles noch viel genauer zusammengefasst in dem Buch Gesunde Rebellion.
Mhm.
In dem Nicht-Impfen, was dann, habe ich jede Impfung besprochen und wie die Alternativen aussehen. Aber ein ganzes Kapitel habe ich zum Beispiel der Fieberbegleitung gewidmet. Mhm. Und denn Fieber ist eine effektive Maßnahme, die der Mensch selbst gegen Fremdes entwickelt und davon nachhaltig profitiert. Und da haben wir vorhin schon mal anklingen lassen, dass wer Fieber durchgemacht hat, hat viel bessere Voraussetzungen, chronische Krankheiten zu verhindern.
Ja.
Und dann ist das aber flankiert auch von allgemeinen Lebensstilfragen, Ernährung, Bewegung, Belichtung. Ne, da spielt vieles mit rein. Mhm. Diese Lebensstilfragen, die werden in der Schulmedizin ja recht halbherzig formuliert. Das sind dann ja eher dann Alternativmediziner, die darauf verweisen, dass man also auch damit schon Krebs verhindern kann. Ne?
Mhm.
Dann 60-70% aller Krebse verhindern, wenn man einen vernünftigen Lebensstil lebt. Ne?
Mhm.
Was das heißt, das muss man dann mal in Erfahrung bringen. Ne?
Mhm.
Das würde jetzt hier das sprengen.
Aber da ist die Schwangerschaft ein guter Moment, innezuhalten und sich neu zu ordnen vielleicht. Und das nochmal alles zu überdenken, wie man mit sich in seinem Körper umgeht und eben auch mit dem Kind.
Ja, also deswegen habe ich das auch geschrieben, weil im Grunde müsste die Auseinandersetzung über diese Lebensstilfragen schon in der Schwangerschaft stattfinden.
Ja.
Dass sie schon eine Entscheidung treffen, bevor das Kind geboren ist. Weil sonst werden sie überfahren vom Kinderarzt. Ne? Der sagt, das müssen wir jetzt machen. Frecherweise, ne?
Müssen
wir
gar nicht.
Solange ein Kind bei den Eltern verbleibt, brauchen die gar nichts. Die brauchen gute Versorgung, das Kind sollte gestillt werden und sollte im Familienrahmen aufwachsen. Das nenne ich den erweiterten Nestschutz. Ne?
Ja, und das ist entscheidend. Bevor
es in die Fremdgruppe kommt. Ne?
Ja.
Möglichst erst im 4. Lebensjahr.
Ja, auch das. Ja.
Okay.
Gut. Ganz herzlichen Dank. Wir können ja unter dem Video können wir Bücher verlinken und so weiter. Und Ihre Website natürlich, wo man sie finden kann. Ne?
Ja, dann bedanke ich mich für diese Möglichkeit, hier zu mich zu äußern und wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön und ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
Dann.
Tschüss.
Bitte sehr, alles Gute.
Danke Ihnen auch. Tschüss.